Kraft und allem Verstand und den Nächsten wie mich selbst sozusagen. Das ist dieses berühmte Doppel- oder Dreifachgebot der Liebe. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn man, wir sagen jetzt, wir stellen ein Jahr unter dieses Motto, unter so ein Gebot. Wenn man genau in diesen Kontext guckt, sieht man, dieses Gebot, das hat irgendwie keine Verheißung. Da steht einfach, macht das. Das ist das Wichtigste von allem. Man könnte sich die Frage stellen, warum sollen wir das machen? Was haben wir denn genau davon? Da steht nicht irgendwie eine große Belohnung oder sowas in Aussicht. Und können Sie sich echt fragen, sollten wir uns nicht in allererster Linie um uns, um unsere Probleme kümmern, dass wir irgendwie unser Leben auf die Rille kriegen, dass irgendwie alles gut läuft? Und wenn dann noch Zeit ist, dann irgendwie um dieses Gebot kümmern, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Der Text, den ich heute Abend mit euch anschauen möchte, das ist Psalm 27 und der geht genau darauf ein. Und bevor wir uns diesen Psalm angucken, eine quasi Vorabwarnung. Wird die Predigt heute wahrscheinlich echt die kürzeste, die ich je gehalten habe. Und weh, ihr klatscht jetzt. So. Und das andere ist, wir werden diesen Psalm nicht in seiner ganzen Fülle durchgehen können, sondern ich will da nur ein paar Punkte rausgreifen. Und wenn wir uns diesen Psalm anschauen, werdet ihr merken, dieser Psalm hat keine stringente, stimmige Theologie, die von A bis Z durchgeht. Das ist kein systematisch-theologisches Essay, ja, wo sich jemand hingesetzt hat und gesagt, so, ich möchte jetzt mal die tiefe Wahrheit über Gott vermitteln und ich schreibe das auf, sondern das ist ein realistischer Einblick in das Gefühlsleben von David. David hat diesen Psalm geschrieben und beim Lesen werdet ihr sehen, er hatte mal mehr Vertrauen in Gott, dann gab es wieder Situationen, hat er weniger Vertrauen in Gott, dann wieder ein bisschen mehr. Einfach so, wie es im normalen Leben auch läuft. Und wir lesen uns diesen Text mal durch und ich brauche kurz was zu trinken, weil ich sonst die Stimme wegbleibt. Und nein, ich war nicht beim Fasching feiern. So, von David, Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tage des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenem Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel mein Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich doch darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht im Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, ja. Hoffe auf den Herrn. Wir sehen in diesem Text ein Auf und Ab. Mal ist er voller Vertrauen, Gott schützt, und dann sagt er, Gott, verlass mich nicht. Bitte, 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 verlass mich nicht. Es geht hin und her. So wie in unserem Leben auch. Was ist die Situation in diesem Text? Man könnte sagen, ganz vereinfacht, wir haben hier die Situation, dass der Sturm tobt. Und zwar auf mindestens zwei Arten und Weisen. Das eine ist, er tobt ganz existenziell Und das Zweite ist, er tobt, so könnte man sagen, immer auf emotionaler Ebene. Das Erste, das Existenzielle. David spricht am Anfang von diesem Psalm, können wir gerade genau, spricht er davon, dass Heere, Kriegsheere gegen ihn heranziehen, gegen ihn persönlich. Er wird gejagt, er ist in absoluter Lebensgefahr. Es geht ihm, es droht ihm an den Kragen zu gehen. Und eigentlich wäre so eine Situation, wenn sich Heere gegen einen Mann stellen, wäre das völlig Grund genug, irgendwie in Panik zu geraten. Aber David sagt, auch wenn das so ist, wenn sich Heere gegen mich stellen, wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn ich eine Sache habe, wenn ich eine Sache habe, dann kann ich entspannt sein, trotz allem. Dann wirft mich das nicht völlig aus der Bahn. Es kann mir an Leib und Leben gehen, aber wenn ich eine Sache habe, dann ertrage ich das. Das ist eine, die eine Seite des Sturms. Die andere Seite des Sturms ist das Emotionale. Das ist in Vers 9, glaube ich, nein, Vers 10. Er sagt, selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der stellt hier sozusagen in Aussicht, dass die engste Beziehung, die man fast so haben kann, Eltern zu ihren Kindern, das ist was völlig Abartiges, wenn Eltern ihre Kinder im Stich lassen. Eine arg viel engere Bindung als Eltern zu ihren Kindern, die gibt's nicht. Also gibt's, ist kaum denkbar. Ich wäre alles bereit, für meine Kinder zu tun. Sozusagen, ich liebe meine Kinder über alles. Und er hat diese Vorstellung, er sagt, selbst wenn die engsten Beziehungen, die mir eigentlich ganz, ganz, ganz nahestehen sollen, selbst wenn die mich verlassen, wenn die engsten Beziehungen mich enttäuschen, wenn mein Partner mich enttäuscht, wenn mein bester Freund mich enttäuscht, wenn das, was mir am wichtigsten ist auf Beziehungsebene, wenn das wegbricht, das ist schlimm. Aber wenn ich eine Sache habe, eine Sache, nur diese eine Sache, dann kann ich auch das überleben. Der Sturm, der tobt um David rum. Und wenn euch das so ginge, wenn uns das so ginge, und da käme die gute Fee und sagt, ey, du hast 3 Wünsche frei. Was würdet ihr euch wünschen in so einer Situation? Sagt mal was. Was würdet ihr euch wünschen? 3 weitere Wünsche? Stellt euch vor, sozusagen, es geht euch an den Kragen, an Leib und Leben, emotional, die wichtigen Beziehungen brechen weg. Was wünscht ihr euch? Sagt ich, einen Wunsch habe ich frei. Was will ich? Genau, irgendwie rauszukommen, irgendwie gerettet zu werden, Schutz zu empfangen, was auch immer. David, der will keinen Schutz, der will keine Bewahrung, die will er auch. Aber das ist ihm nicht das Wichtigste. Er will auch keine gerechte Strafe für seine Feinde, will er auch. Aber er will was anderes. Und als mir das bewusst wurde, war ich erstmal völlig geplättet. Er will, das ist der zentrale Satz des heutigen Abends, danach könnt ihr abschalten. Er will nicht etwas von Gott haben, sondern er will Gott haben. Und das ist ein Riesenunterschied. Anstatt sich etwas von Gott zu wünschen, wünscht er sich Gott. Und der Kernvers ist Vers 4 in diesem ganzen Psalm. Er sagt, der Sturm tobt, aber eine Sache habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das ist krass, oder? Der Sturm tobt, es geht ihm an den Kragen und sein tiefster Wunsch ist Gott. Nicht etwas von Gott, sondern Gott. Was will er von Gott? Er will, beziehungsweise was will er bei Gott, mit Gott? Er will im Haus des Herrn wohnen, sagt er hier. Er will bei Gott, in Gottes Gegenwart sein. Er will da leben. Er will Gottes Gegenwart mit jedem seiner Sinne aufsaugen. Will Gott sozusagen jede Sekunde seines Lebens ein- und wieder ausatmen. Wieder ein- und wieder ausatmen. Er sagt, wenn ich das habe, dann ist alles andere Nebensache. Ich weiß nicht, ob ihr das unterschreiben könntet. Ich nicht. Ich bin so nicht. Zumindest ganz, vielleicht mal ganz, ganz selten. Es gibt diese Momente, diese heiligen Momente, wo ich Gott so spürbar, greifbar erlebe, dass ich denke, okay, jetzt bitte diesen Moment einfrieren, konservieren und für alle Zeit festhalten. Jetzt gerade bin ich so nah an Gott dran wie sonst nie. Hier will ich bleiben, das will ich irgendwie festhalten. Besser geht's nicht. Aber das ist nicht mein Standardgefühl. Das ist auch nicht die Standardnähe, die ich so irgendwie in meiner Beziehung zu Gott erlebe. Und ich habe mich gefragt, was unterscheidet mich, was unterscheidet uns von David? Warum haben wir das oft nicht so? Und ich glaube, es gibt mindestens vier Arten, wie man sozusagen seine Beziehung zu Gott definieren oder bezeichnen könnte. Das erste ist, ich sehe mich unter Gott. Bedeutet, ich nehme Gott als den Großen wahr, der über mir ist, und ich tue Dinge aus Angst vor diesem übermächtigen Gott. Das ist keine besonders gesunde Beziehung, wenn das alles ist. Das wäre diese Beziehung, ich bin unter Gott. Es gibt aber auch dieses Verhältnis, dass man sagt, okay, ich bin eigentlich über Gott. Dass man sagt, ey Gott, ich mache dir jetzt mal ein paar Bedingungen. Wenn du A, B und C tust, dann bin ich bereit, auch mich an X und Y zu halten. Das ist, ich stelle mich in dem Moment ein Stück weit über Gott, weil ich ihm Bedingungen vorgebe. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit wäre, neben Gott zu stehen. Dass man so ein bisschen drauf schaut. Ich bin Beobachter, so distanzierter Beobachter. Guck ab und zu mal hin, was er so macht. Klingt mich so ein bisschen mit ein. Und dann gibt es noch eine vierte Dimension. Nicht über Gott, nicht unter Gott, unterwürfig, nicht nebenbeobachtend, sondern in Gott. In Gott zu sein. Ich glaube, das ist der Unterschied. David sagt, ich will im Haus Gottes sein. Ich will innen drin sein. Mit meinem ganzen Sein. Ich will ihm begegnen. Wie kann es aussehen, in Gott zu sein? Was bedeutet es, in Gottes Haus zu wohnen? David sagt hier, ich möchte die Freundlichkeit des Herrn anschauen. Ich war jetzt das Wochenende in Berlin, habe da eine Schulung gegeben und war am Freitagabend irgendwie um 10, war der erste Part fertig, und bin auf dem Weg, da wo ich übernachtet habe, war ein Döner und ich hatte irgendwie mega Hunger, habe mich da um 10 in so einen Dönerladen reingesetzt, und da saß neben mir in so einem kleinen Bar ein türkischer Mann, so um die 50, und wir haben angefangen, uns zu unterhalten. Und irgendwie, der hatte schon ein bisschen was an im Tee, aber das war echt lustig mit ihm. Und was er mir so erzählt hat, so von seinem Leben, und dann sagte er irgendwann, sein Opa wurde 109 Jahre alt, und er hat jetzt quasi gerade Halbzeit, also er will auch mindestens, er ist jetzt 53 und will mindestens 106 Jahre alt werden. Er sagt, ach ja, hast ja noch gut was vor. Dann sagt er, weißt du, ich habe keinen Bock auf den Himmel. Himmel ist scheiße. Ich will nicht in den Himmel, auf keinen Fall will ich in den Himmel. Das ist viel zu langweilig, da ist Gott ich will in die Hölle, da ist Party. So dieser klassische Spruch, ich will lieber in die Hölle als in den Himmel, weil da ist ja mehr los. Und hat er mir das so ein bisschen ausgeführt, und ich saß so da und habe so vor mich hingegrinst. Und dann habe ich irgendwie gesagt, weißt du was, wenn ich dir jetzt gleich den nächsten Satz sage, dann wird es dir wahrscheinlich ein bisschen unangenehm sein, wenn ich dir nämlich sage, was für einen Job ich habe. Er so, warum? Er dachte, ja, ich bin Pfarrer. Du verarschst mich. So, nein, im Ernst. Und es war sehr lustig. Dann wollte er mir noch ein weiteres Bier ausgeben und so weiter. Und wir haben echt ein gutes Gespräch gehabt. Aber was ich dachte ist, und das ist ja eine Vorstellung, die einem häufig begegnet, wie ist Gott? Gott ist langweilig. Gott ist ein Spießer. Gott ist ein Spaßverderber. Was war das Erste, was Jesus gemacht hat? Er hat Alkohol hergestellt. Wein aus Wasser gemacht. Gott ist kein Spaßverderber. David sagt, ey, wenn ich ganz nah bei Gott bin, dann will ich die Freundlichkeit Gottes anschauen. Für David ist Gott nichts Langweiliges, das ist die Erfüllung pur. Und dieses Wort Freundlichkeit, das ist ein bisschen ein komisches Wort, weil, ja, freundlich, wenn jemand freundlich ist, das ist nett, aber ist das die wichtigste Sache, die man irgendwie sich angucken kann? Das Wort im Hebräischen, ich habe nochmal den Experten, den Tom, gefragt, wie man das übersetzen kann. Eigentlich muss man das mit Huld übersetzen. Das ist das richtige Wort, aber das hilft einem auch nicht so wirklich weiter, oder? Im Englischen da wird das Wort, was da im Hebräischen steht, wird das mit Schönheit, mit Beauty übersetzt. Und obwohl das die, fachlich nicht die richtige Übersetzung ist, finde ich sie inhaltlich sehr treffend von dem, was sie vermittelt. Was David hier meint ist, ich will da sein und Gott anschauen. Und das, was ich da sehen werde, das ist so umwerfend schön. Ich werde nicht genug davon bekommen können. Diese Schönheit, da ist nicht irgendwie eine äußere Schönheit gemeint, sondern diese innerliche, charakterliche, diese verhaltensmäßige Schönheit, die dir die Sprache verschlägt, die dir den Atem nimmt, die dir den Mund offen stehen lässt. Das meint David, wenn er sagt, ich will da wohnen, wo Gott ist, und ich will ihn in seiner Schönheit einfach nur anschauen. Ich werde nicht genug davon bekommen können. Kant hat mal gesagt, Schönheit ist wichtiger als Essen. Er sagt, von Essen hast du irgendwann genug, irgendwann bist du satt. Aber hast du schon mal erlebt, dass du sagst, jetzt habe ich echt genug Schönes gesehen. Mehr Schönheit brauche ich nicht. Ist mir noch nicht begegnet. Man kann von Schönheit, glaube ich, echt nicht genug kommen. Denn was macht denn Schönheit? Schönheit schafft Gemeinschaft. Überlegt mal, wenn ihr was Wunderschönes seht, keine Ahnung, wenn ihr Romantiker seid, gestern war Valentinstag, ihr seht einen wunderschönen Sonnenuntergang. Was ist der oft, hoffe ich bei euch auch, der erste Impuls? Man will es einem anderen teilen. Sagt, ey, guck mal da. Das ist total blöd, Schönheit für sich allein zu behalten. Mein Impuls ist, ich will jemand anders mit reinnehmen, ich will jemand anders teilhaben lassen an Schönheit. Im Vater Unser, in diesem Gebet, was Jesus lehrt, da geht es auch immer um andere mit reinnehmen, um Gemeinschaft. Unser Vater im Himmel, nicht meiner. Das geht immer um Gemeinschaften. Das ist, wenn man Gott anschaut, seine Schönheit, dann will man die mit anderen teilen. Und das Zweite ist, was Schönheit macht, wenn man was Wunderschönes sieht, wunderschöne Landschaft, wenn man was Wunderschönes sieht, dann verschiebt das den Fokus weg von mir hin auf das Schöne. In dem Moment, wo ich was sehe, was mir den Atem nimmt, bin ich nicht mehr bei mir, sondern ich bin ganz bei dem Schönen. Ich denke nicht mehr über mich nach, sondern ich staune und bin ganz beim anderen. Das lenkt den Fokus weg von mir. Ich glaube, das Einzige, was dem entgegensteht, sind diese bescheuerten Selfie-Sticks, mit denen Leute durch die Stadt laufen und alles, was sie Schönes finden, sich irgendwie mit so einem Selfie davor ablichten müssen. Die können überhaupt nicht mehr Schönheit genießen. Die müssen immer noch sich selbst damit reinbauen, da wird es nicht schöner. Wenn David hier schreibt, ich will die Schönheit Gottes anschauen, dann sagt er, Gott, du bist so schön, ich will am liebsten da drin versinken, ich will in dir versinken. Die Frage, was ist denn eigentlich die Schönheit Gottes, die so toll ist, dass man da drin baden will? Ich glaube, das ist für jeden ein Stück weit was anderes. Für mich ganz persönlich ist es dieser große Plan, den Gott für diese Welt hat. Gott hat diese Welt am Anfang gut geschaffen. Und dann ist was schiefgegangen. Dann haben sich die Menschen von ihm entfernt. Und anstatt, dass Gott dieses Projekt der Menschheit irgendwie aufgibt, weil er sagt, es ist gescheitert, die wollen nicht mehr. Wir probieren es woanders, nochmal neu. Sagt Gott, und jetzt erst recht. Und jetzt gebe ich alles für euch. Und er stellt uns durch Christus wieder her. Paulus, der sagt mal, dass Gott durch das, was er in Jesus gemacht hat, dass er die Welt mit sich wieder versöhnt hat. Er hat nicht nur ein paar Menschen mit sich versöhnt, sondern er hat die ganze Welt mit sich versöhnt. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dass Gott gerade dabei ist, unsere Welt wieder zurechtzubringen, dass wir da dabei sein dürfen, da denke ich ganz oft, Gott, das ist einfach nur grandios. Es ist so gut zu wissen, dass du das, was hier nicht richtig läuft, dass du das wieder gut machen wirst. Entweder hier, spätestens nach dem Tod. Dieses Wochenende hatte ich so einen Moment, so einen himmlischen Moment, wo ich einfach diese Schönheit Gottes mit diesem Plan, die mir so nahe gekommen ist. Ich habe diese Schulung gemacht und habe 25 Leute irgendwie trainiert, ausgebildet, sozusagen sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und das war so ein Moment, da saßen Christen und Nicht-Christen, völlig egal, Atheisten, alle zusammen. Das hat überhaupt keinen Unterschied gespielt. Das war ein himmlischer Moment, weil alle daran gearbeitet haben, dass eines der größten Übel unserer Zeit, Sklaverei, dass die beseitigt wird. Das war wunderschön, das war ein himmlischer Moment, weil sich da Menschen in diesen großen Plan Gottes für diese Welt eingeklinkt haben. Und das ist der erste Tipp, den ich euch geben möchte. Um Gott zu sehen, schaut auf das große Bild. Schaut nicht auf die kleinen Pixels, sondern versucht das Große in den Blick zu nehmen. Jetzt ist es so, David will nicht nur bei Gott wohnen, um ihn anzustaunen und anzuschmachten, sondern er will noch nachdenken im Tempel. Da, wo Gott redet und wo er wohnt. Warum will er noch nachdenken? Allein zu schwelgen reicht ihm anscheinend nicht. Das Ding ist, bei intensivem Nachdenken passiert was. Da geht es weg von reinem Wissen hin zu Erleben. Luther hat mal gesagt, dass er einzelne Texte so lange meditiert, so lange über sie nachdenkt, Wort für Wort für Wort. Er liest ein Wort, er denkt nach, er meditiert. Er liest nochmal, denkt nochmal über dieses Wort nach, meditiert. Und dann geht er zum nächsten Wort, dann zum Satz. Und nimmt sich da richtig viel Zeit und er macht es so lange, bis irgendwann Gott auftaucht. So schreibt Luther das. Bis der Heilige Geist plötzlich zu ihm spricht. Und das ist eine Erfahrung, die kann ich voll bestätigen. Das passiert bei mir ganz regelmäßig bei der Predigtvorbereitung. Die ersten 4-5 Stunden, die sind irgendwie einfach nur Arbeit. Und irgendwie bei Stunde 7 oder bei Stunde 10, da passiert es dann, dass Gott auftaucht und dass Gott zu mir spricht. Warum erst nach so intensiver Auseinandersetzung? Warum erst nach intensiver Meditation häufig? Ich glaube, die Antwort ist, weil Gott uns nicht vergewaltigen will. Und Gott bricht normalerweise nicht bei uns ein, sondern er sagt, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Aber ich überfalle euch nicht. Und das ist der zweite Tipp, den ich euch gebe. Wenn er sagt, ich will Gott erleben. Ihr werdet ihn höchstwahrscheinlich nicht erleben, wenn ihr nicht wirklich substanziell Zeit mit ihm verbringt. So erlebe ich das zumindest. Ich fasse das zusammen. Ich glaube, dass wir Gott oft nicht erleben oder dass wir manchmal einfach nur Dinge über Gott wissen, von Gott wissen, weil wir Gabe und Geber verwechseln. Wir wollen, dass Gott uns was gibt, dass er was für uns macht. Und wenn er es dann tut, dann flippen wir auch worship-technisch total aus, wie gut Gott auch ist und was er uns alles schenkt und wie viel Gutes er uns tut. Wir sind aber bitter enttäuscht, wenn er es nicht tut. Und ich glaube, und das sage ich nicht von oben runter, sondern so geht mir das, ich glaube, wir haben alle zusammen oft verlernt, den Geber anzubeten. Wir beten die Gabe an, aber nicht den Geber. Der Geber, sagt David hier, der ist 10-mal wichtiger als die Gabe. Er sagt, egal was passiert, wenn die Feinde kommen, wenn meine Eltern mich verlassen, die engsten Beziehungen kaputt gehen, wenn ich dich habe, Gott, nicht wenn du alles wieder gerade rückst, wenn ich dich habe, dann ist genug. David sagt, ich will mir an Gott genug sein lassen. Wenn ich ihn habe, dann komme ich weg von mir und von meinen Sorgen. Und dann lande ich bei ihm. Und wenn ich mir seine Schönheit, seinen atemberaubenden Plan für diese Welt und seinen Plan für mein Leben anschaue. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein persönliches Leben. Wenn ich mir das anschaue und intensiv nachdenke über ihn, über sein Wort, dann werde ich ihn unweigerlich erleben. Ich möchte euch Mut machen, euch Gott auszusetzen, ihn anzuschauen, seine Schönheit, ihn zu lieben, weil er Gott ist und nicht, weil Gott was tut. Ich bin gespannt, was ihr gleich in den Gruppen dazu denkt und diskutiert. Gott segne euch, begegne euch. Amen.